Herzlich willkommen zu Frau verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute mit einer Folge, die ich ursprünglich anders geplant hatte. Es soll um Wicked gehen, das Musical, dessen Verfilmung gerade in den Kinos läuft. Als großer Fan des Stücks und Verfechterin einer queeren Interpretation der Beziehung der beiden Protagonistinnen wollte ich eine Folge aufnehmen, in der ich eben jene queere Lesart des Stücks aufbereite. Und ich hatte auch schon alles aufgenommen, doch dann saß ich in Wicked for Good im Kino und hatte einen kleinen emotionalen Zusammenbruch, der mich jene Folge löschen ließ. Wieso, weshalb, warum und was zur Hölle war da mit meiner Psyche los, das möchte ich euch in dieser Folge erzählen. Es wird somit in dieser Folge zu Spoilern kommen, also seid gewarnt und nun kommt mit mir nach Oz. Es ist schon eine außergewöhnliche Erfolgsstory. Der erste Teil der neuen Verfilmung des Musicals Wicked hat die Welt im Sturm erobert. Über 700 Millionen Dollar Einspielergebnis, 10 Oscar-Nominierungen, darunter bester Film und Nominierung für die Hauptdarstellerin Cynthia Erivo und Ariana Grande. Bei den Golden Globes gab es auch einen Preis und das war alles nur Teil 1. Seit dem 20. November läuft der zweite Teil, Wicked for Good, in den Kinos und es ist zu erwarten, dass auch dieser ein riesiger Erfolg wird. Damit gehört Wicked inzwischen zu den erfolgreichsten Musical-Verfilmungen aller Zeiten. Wicked basiert auf einem Roman aus den 90ern von Gregory Maguire. Dieser wiederum ist eine Neuinterpretation des Klassikers Der Zauberer von Oz vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Gregory Maguire hat quasi eine Fanfiction geschrieben, in der er den Charakteren aus Der Zauberer von Oz, insbesondere der bösen Hexe des Westens, eine Hintergrundgeschichte gab. Wie wurde die grüne Hexe eigentlich böse? Und wie wurde dagegen Glinda zur guten Hexe? Was war da los in Oz? 2003 feierte diese Geschichte dann als Musical-Verfassung Premiere am Broadway mit Idina Menzel als Elphaba der grünen Hexe und Christine Chenoweth als Glinda. Eine Geschichte über Freundschaft, Macht, Anderssein und über die Liebe. Wicked begeistert also schon viel länger die Leute, als es jetzt die Hollywood-Filme gibt. Und, was uns halt hier zu diesem Podcast führt, begeistert von Anfang an auch insbesondere das queere Publikum. Denn jede Version von Wicked, ob nun das Buch, das Musical oder die Musical-Verfilmung, alles ist ziemlich queer-coded. Also voller queerer Andeutungen, was die Beziehung der beiden Hauptcharaktere Elphaba und Glinda betrifft. Die Queerness von Wicked. Ich wollte die ganze Folge eigentlich anders aufbauen und euch jetzt schön aufdröseln, wo Wicked überall queer ist. Aber nachdem ich Wicked for Good, also Teil 2, jetzt im Kino gesehen hatte, musste ich meinen Aufbau einmal komplett ändern. Deshalb werde ich euch jetzt hier nur einen kleinen Abriss geben. Schaut euch einfach selber am besten Wicked Teil 1 an und geht, während ihr das guckt, einfach mal davon aus, dass Glinda in Elphaba verliebt sein könnte. Womöglich auch Elphaba in Glinda. Ich bin mir sicher, euch werden einige Momente auffallen, die diese These stützen. Ich selbst bin 2007 Wicked-Fan geworden über den Broadway-Soundtrack. Eine Freundin, wir waren damals alle große Musical-Fans in meinem Freundeskreis, drückte mir damals die CD in die Hand und ich war eigentlich ab dem ersten Hören total verloren und habe wochenlang mir diesen Soundtrack angehört. Sehr schnell ist mir dabei halt auch etwas aufgefallen, nur beim Hören. Im Zentrum der Geschichte steht eine Beziehung zwischen zwei Frauen, Glinda und Elphaba. Und zwischen den beiden spielt sich etwas ab, was sich jetzt kaum versteckt, aber nicht wirklich ausgesprochen wird. Das beginnt schon deutlich bereits am Anfang, nach der ersten Begegnung der beiden Charaktere. Sie sind beide neu an der Schiss-Universität angekommen und sind jetzt da gezwungen, sich ein Zimmer zu teilen, as they were roommates, was ja nicht umsonst mittlerweile ein geflügeltes Wort für heruntergespielte homosexuelle Beziehung ist, aber das nur am Rande. Also, Glinda wohlsituiert, privilegiert, wunderhübsch und beliebt, trifft auf Elphaba, die grün ist. Die totale Außenseiterin. Ihr Leben lang schief angesehen und gefürchtet und missverstanden. Zwei Frauen, deren Hintergründe nicht unterschiedlicher sein könnten. Und ihr erster gemeinsamer Song beginnt so. What is this feeling so sudden and new? I felt the moment I laid eyes on you. My pulse is rushing, my head is reeling, my face is flushing. What is this feeling? Fervid as a flame, does it have a name? Und jetzt mal ganz ehrlich, plötzlich starke Gefühle, Herzklopfen, ein Gefühl glühend wie eine Flamme, das ist das Vokabular eines Crushes. Nur dass beide Figuren nun schlussfolgern, es müsste sich um Loathing handeln, also Abscheu, das Gegenteil von Loving, was genauso gut in die Lyrics gepasst hätte. Eigentlich so ein typischer Einstieg für From Enemies to Lovers. Und so geht's jetzt halt auch weiter. Zweideutige Lyrics, die diese starke Beziehung, die sich durch den ganzen Plot zieht und romantisch aufgeladene Momente zwischen den beiden Frauen, aber nie explizit. Es ist kein Wunder, dass dieser queere Subtext im Musical und im Film mitläuft. Bereits in der Romanvorlage gibt's Passagen, die eine queere, gar sexuelle Konnotation haben. So gibt's dort zum Beispiel einen Kuss zwischen Elphaba und Glinda und Andeutung, dass sie miteinander im Bett waren. Der Autor selbst hat diese Deutung gestützt und bestätigt, dass, naja, diese Mehrdeutigkeit sehr bewusst im Text zu finden ist. In einem Interview sagte er, und ich übersetze jetzt mal, vielleicht, wenn die Lichter aus waren und der Autor zum Rauchen nach draußen ging, hatten die Mädchen Sex im Zug auf dem Weg in die Smaragdstadt. Ja, also nicht nur, dass es eben diesen Subtext für Gelfie gibt, wie man halt das Pärchen unter Shipping-Leuten nennt, es sind auch die individuellen Wege der beiden Charaktere, die sich mit Erfahrungen queerer Menschen decken. Da ist auf der einen Seite Elphaba, die offensichtlich anders ist als der Rest der Gesellschaft. Sie muss damit leben und entwickelt eine Art queere Energie des Andersseins. Eine Energie, die sagt, ich passe hier nicht rein, also schaffe ich mir meinen eigenen Raum, Defying Gravity. Ich glaube, viele queere Leute können sich in ihrer Position und auch in ihrem starken Umgang damit, in der Kraft, die sie eben aus diesem Anderssein generiert, wiederfinden. Und Glinda, um ehrlich zu sein, habe ich mich ihr immer etwas näher gefühlt. Das Mädchen, das perfekt den Vorstellungen der Gesellschaft entspricht und in diesem Bild und der Erwartung, die es an sie stellt, gefangen ist. Freundlich, makellos, perfekt inszeniert, doch dahinter wabert eine andere Wahrheit, eine Unsicherheit, ein Leid, das sie selbst lange nicht auszudrücken vermag, weil sie so sehr dem Bild entsprechen will, das alle eben von ihr haben. Mich hat das stark an meine Erfahrung vor meinem Coming-out erinnert. Daran, nicht auffallen zu wollen als queere Person. Lieber mit irgendwelchen Jungs mal rumknutschen, als irgendwie in den Verdacht zu geraten, ich könnte lesbisch sein. Und zugleich mit diesen starken Gefühlen für eine andere Frau zu ringen. Und hiermit kommen wir dann zu dem Punkt, an dem ich euch erzähle, warum ich so eine starke Reaktion auf Wicked Teil 2 hatte. Was passiert, wenn Repräsentation plötzlich fehlt? Also ich bin letztes Jahr in Wicked Teil 1 gegangen und ich war wirklich beseelt von dieser Verfilmung. In meinen Augen sind sie nämlich komplett mit Gay Linda gegangen, also einer queeren Auslegung des Charakters Glinda. Ohne wirklich was an der Storyline zu ändern, die im Musical frecherweise ja schon immer beide Frauen etwas mit Fiero haben lassen. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass Glinda in der Buchvorlage nicht mit Fiero zusammen ist. Diese Dreiecksbeziehung haben sich die Schreiber des Musicals ausgedacht, wahrscheinlich in der Anwandlung ein möglichst massentaugliches, also auch nicht aneckendes, straightes Musical zu schaffen. Nun ja. All das kommt auch in Teil 1 zu tragen und doch fühlte ich mich in meinem Verständnis von Glinda nur bestätigt. Ihre stärkeren Emotionen gelten Elphaba, Fiero ist immer wieder schnell vergessen und letztlich nur for show. Mein Gefühl, einen Anteil von mir in Glinda wiederzuerkennen und repräsentiert zu sehen, wurde halt auch noch durch Äußerungen darum herum gefüttert, durch Ariana Grandes Aussage Glinda might be a little in the closet und der Bestätigung, die Kristen Chenoweth hinzugab. Also keine explizite Darstellung einer queeren Glinda, jedoch ein Haufen Hinweise. Um zu verstehen, warum mich das irgendwie so toucht, glaube ich, hilft ein Blick zurück und ein bisschen Hintergrund. Subtext, das ist ja quasi der Text hinter dem Text, also das, was jetzt eben nicht explizit gesagt oder gezeigt wird, was irgendwie aber mitschwingt und was man irgendwie spürt. Und Subtext ist eben nicht nur ein nettes Stilmittel, sondern eher wie eine Überlebensstrategie, die queere Menschen sich über all die Jahrhunderte erarbeitet haben. Subtext und somit verschleierte Repräsentation von queerer Liebe sind schon immer wichtiger Teil von queerem Medienkonsum gewesen. Die längste Zeit der Menschheitsgeschichte gab es eben keine offene Repräsentation von homosexueller Liebe in Texten. Durfte es nicht geben. In Texten wie in der Realität. Aber queere Liebe schwang zwischen den Zeilen mit. In Zwischentönen. In Blicken. In Pausen. Das Publikum, das diese Gefühle kannte, sah das und wusste, was gemeint war. Und wer es nicht sehen wollte, sah es eben nicht. Es gibt viele Beispiele dafür in der Literaturgeschichte. Seien es die Liebesgedichte von Emily Dickinson, die ihrer Schwägerin galten. Aber so direkt konnte es natürlich nicht darin stehen. Also nutzte sie Metaphern. Oder die Vampirgeschichte Camilla von 1872, in der ein Begehren zwischen zwei weiblichen Charakteren in Vampirismus verpackt wurde. Oder das Bild des Dorian Gray, das vor homoerotischen Andeutungen zwischen den männlichen Protagonisten nur so strotzt. Aber es bleibt eben bei Andeutungen. Der Autor, Oscar Wilde, musste später für seine homosexuellen Handlungen ins Gefängnis. Also ihr seht, es war nötig, mit Subtext zu arbeiten. Und queere LeserInnen lernten, sich zwischen den Zeilen zu finden. Ich habe es nicht bewusst getan, aber ich fand mich so in Glinda. Schon 2007, nur beim Hören der CD. Ich fand mich in der Frau, die alles zum Schein tat, die der Welt gefallen wollte und die nur echt zu fühlen schien, wenn es um Elphaba ging. Ich fand mich in ihrer Unfähigkeit, zu ihren Gefühlen zu stehen, in ihrem Zwiespalt, dem »Ich könnte ja noch so weiter funktionieren, es geht ja irgendwie« und »Es fühlt sich aber nicht richtig an«. Ich ging also jetzt in Wicked Teil 2 in meinem pinken Pulli und mit einem pinken Schal, wohlgemerkt, völlig in meiner Identifikation mit Glinda. Und dann kommt ziemlich früh im Stück einer meiner liebsten Glinda-Momente, thank goodness, und ich bekomme einen Stich ins Herz. In dieser Szene wird Fiero eröffnet, dass er jetzt mit Glinda verlobt sei. Passiert so im Bühnenstück auch. Fiero ist irritiert, Glinda versucht zu beschwichtigen, Fiero haut ab, Glinda bleibt zerknirscht zurück. Und man könnte sagen, passiert alles im Film auch. Nur mit einer feinen Ergänzung der Interaktion beider Figuren, einem Kuss. Im Film versucht Glinda mehrfach, Fiero einen Kuss abzuringen, den sie schließlich auch bekommt. Und man könnte sagen, ja, das ist ja eine Kleinigkeit. Mich hat's völlig rausgerissen. Ich habe natürlich jetzt nicht jede Bühnenfassung des Stücks gesehen, bin mir aber sicher, dass eigentlich kein Kuss in dieser Szene passiert. Er ist auch nicht nötig, denn was uns die Szene vor allem zeigt, ist, dass die Beziehung von Glinda und Fiero fake und nicht glücklich ist. Die Entscheidung also im Film, hier einen Kuss, eine körperliche, romantisch konnotierte Geste einzubinden, tut letztlich nur eines, etablieren, dass Glinda und Fiero eine körperliche Beziehung miteinander haben. Eine Beziehung, in der halt auch geküsst wird. Nicht rein platonisch also. Wie lesbisch kann Glinda noch sein, wenn sie versucht, ihn zu küssen? Ich weiß, das muss überhaupt nichts heißen. Das kann immer noch alles fake sein, klar. Aber in dem Moment kippte etwas in mir. Denn alles, was wir haben, um Charaktere zu interpretieren, ist ja das, was gezeigt wird. Und gezeigt wurde eine heterosexuelle Beziehung. Ich war also zerknirscht. Wenig später setzte es dann noch einen drauf, denn was der Film zum Musical hinzudichtet ist, dass diese Hochzeit zwischen Linda und Fiero tatsächlich stattfindet. Passiert im Bühnenstück nicht, Fiero ist vorher schon weg. Im Film jedoch sehen wir, wie Linda sich auf ihre Hochzeit freut. Wir sehen, wie sie sich vorbereitet. Wir hören, wie sie sich euphorisch freut. I'm getting married. Und wieder sackte mein Herz eine Etage tiefer. Wenn Glinda Fiero nicht doch irgendwie lieben würde, dann würde sie sich doch nicht auf eine Ehe mit ihm freuen. Und das war der Punkt, wo etwas in mir brach. Ich dachte, ich kann diese Podcast-Folge nicht machen. Ich kann das nicht veröffentlichen. Schlimmer noch, ich dachte und ich fühlte, ich mache mich lächerlich damit. Lächerlich, überhaupt jemals irgendwem erzählt zu haben, Glinda sei ein queerer Charakter. Denn das, was ich hier sehe und was alle anderen sehen, sind ganz banale, offene Anzeichen für eine heterosexuelle Glinda. Jeder, der diesen Film sieht, bekommt Gründe an die Hand, Glinda straight zu lesen. Mehr Gründe als ich, das Gegenteil zu behaupten. Wie lächerlich, dass ich jemals gedacht hatte, ich wäre hier irgendwie mitgemeint. Denn ich, und dann ging's halt ganz tief, ich bin immer noch einfach nur ein Teil einer Minderheit. Lesben sind selten. Und Wicked hat nichts mit mir zu tun. Und dann ging es mir den ganzen restlichen Film über und danach auch noch schlecht. Es war, als wäre mir was genommen worden, was natürlich Quatsch ist, aber das ist so die Emotion. Bis dahin habe ich Wicked als etwas erlebt, das mich meint. Mit Teil 2 wurde ich plötzlich wieder auf meinem Platz als die andere verwiesen. Jemand, der zuschauen darf, aber nicht vorkommt. Eine Resonanz, die plötzlich von mir zurückwich. Queere Repräsentation bei Frauenbeziehungen. Ich musste nach dieser wirklich niederschmetternden Erfahrung mit mir und dem zweiten Wicked-Film erstmal Austausch suchen. Sowohl online mit anderen Wicked-Fans als auch mit Freundinnen von mir. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Erst einmal hat es mir sehr gut getan, festzustellen, dass andere meine Reaktion verstehen, dass sie die Problematik sehen. Denn auch das, diese heftige Gefühlsreaktion von mir, war etwas, was wiederum Scham in mir auslöste. So von wegen, Lina, wie kann man nur so emotional auf sowas reagieren? Aber ich habe festgestellt, ich bin damit nicht komisch und auch nicht allein. Und das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass wir als queere Menschen diese Erfahrung einfach leider so gut kennen. Uns nicht repräsentiert zu sehen, uns sogar zurückgedrängt zu sehen. Aus der Sichtbarkeit zurück ins Unsichtbare. Ich glaube, das ist wie eine universelle Erfahrung, eine historisch eingebrannte Erfahrung in lesbisches Leben. Frauenbeziehungen wurden über die Jahrhunderte prinzipiell heruntergespielt. Liebe zwischen Frauen wurde zur romantischen Freundschaft. Egal wie intensiv zum Beispiel die Liebesbekundung oder wie eng der körperliche Kontakt, wenn es sich um zwei Frauen handelte, wurde das nicht als romantische Liebe ernst genommen. Frauen wurde ein eigenes sexuelles Begehren generell abgesprochen und wenn eben doch sowas hervorgerufen wurde, dann natürlich nur in Verbindung zu einem Mann. Ich meine, Frauenbeziehungen bewegen sich damit auch in so einem ziemlich schwierigen Feld, weil natürlich war auch nicht jede Frauenfreundschaft historisch betrachtet auch gleich romantisch, natürlich nicht. Aber es gab sie natürlich. Es gab natürlich eben die Beziehungen, die über Freundschaft hinausgingen und die aber trotzdem dann heruntergebrochen wurden und als Freundschaft bezeichnet wurden. Und genauso ist es aber irgendwie auch andersrum. Also auch heute noch werden Frauenfreundschaften irgendwie oftmals romantisch kodiert, selbst wenn sie überhaupt gar nicht romantisch sind. Aber irgendwie ist da sowas in weiblichen Beziehungen, was so mit Nähe und dem Ausdruck von Nähe zu tun hat, was irgendwie oft zwischen Freundschaft und Romantik verschwimmt. So, und jetzt haben wir halt diese romantisch kodierten Frauenfreundschaften und einerseits bietet das Resonanzraum für queere Gefühle und andererseits ist das aber auch eine Falle für Queerbaiting und Pinkwashing. Queerbaiting ist, wenn bewusst auf Marketingstrategien gesetzt wird, dass einer queeren Zuschauerschaft das Gefühl gibt, sie werde hier angesprochen und hier gäbe es etwas für sie, nur um dann im eigentlichen Text, Film, Serie, dann eben doch nichts eindeutig Queeres zu haben. Pinkwashing ist, wenn sich ein Produkt mit Regenbogenästhetik schmückt, aber halt inhaltlich nichts für queere Menschen tut. Und ich würde sagen, das Gegenteil davon ist Straight Signaling, wenn ein Text aktiv heterosexuelle Bilder nachschiebt, wie ein Kuss zum Beispiel, um jede queere Lesart wieder einzufangen. Ich habe mich dann schon auch gefragt, ob das bei Wicked passiert ist. Das Marketing um den Film herum stützt sich ja sehr auf die beiden Frauenfiguren und auch darüber hinaus auf die beiden Hauptdarstellerinnen und deren Freundschaft. Und die romantische Konnotation wird in Bildern und Interviews ziemlich ausgeschlachtet. Immer so weit wie eben möglich, ohne jemals explizit zu werden. Und dann kommt der Film und beide Frauen haben diese seltsamen Beziehungen zu einem Mann. Egal wie intensiv die Beziehung zwischen den Frauen ist, sie kommen kaum los von einem Mann dazwischen. Ich glaube wirklich, das ist etwas, woran Wicked overall ein bisschen krankt. Naja, eine Rückmeldung, die ich dann auf mein angeknackstes lesbisches Herz bekam, war, auch wenn es Straight Signaling gibt, könnte man immer noch einen Text, einen Film queer lesen. Wir als queere Menschen könnten immer noch ein Medium zu unserem machen. Und ich denke, da hat die Person, die mir das gesagt hat, tatsächlich recht mit. Warum Wicked dennoch queer ist. Nachdem ich mich aus meiner ziemlichen lesbischen Repräsentations-Existenzkrise, nachdem ich mich wieder etwas davon beruhigt hatte und den Film dann ein zweites Mal ansah, ließ ich zu, das anzuerkennen, was er mir an queeren Momenten bot. Denn trotz der Enttäuschung, die kleine Momente in mir ausgelöst hatten, auch Wicked Teil 2 hat weiterhin queere Romantik. Und ich meine, was ist denn eigentlich Romantik im Film? Da haben wir einerseits allgemein bekannte romantische Gesten natürlich, wie Küsse, wie eine Hochzeit. Aber Romantik umfasst auch Blicke, Gesten, Bildsprache, die Art, wie eine Szene inszeniert ist. Wer steht in welchem Licht? Wer läuft wem nach? Wer flüstert wessen Name? Romantik ist der Rahmen, in dem uns ein Film sagt, hier geht's um mehr als nur nette Freundschaft. Und in Wicked for Good gibt's doch einige interessante Momente. Nessa unterstellt Elphaba, sie wolle nur zu der Hochzeit fliegen, wegen Fiyero. Stattdessen landet Elphaba auf Glindas Balkon. Beide strugglen offenkundig in einer Mischung aus Schmerz und Sehnsucht, Glinda dabei in ihrem Hochzeitskleid. Da fehlt eigentlich nur der Versuch, die Braut zu entführen. Im Anschluss versucht Glinda Elphaba zu überzeugen, doch mit ihr und dem Zauberer zusammenzuarbeiten. Übrigens alles Dinge, die der Film dazu erfunden hat. Das gibt's so im Bühnenstück nicht. Glinda steckt dann zwei Besen zusammen, was optisch wirklich hochgradig irritierende Ähnlichkeit zu Scissoring hat. Und beide Frauen fliegen durch ein rosarotes Sternenmeer, während Glinda Elphaba nahelegt, welch wunderbares Team sie sein könnten. Das ist wirklich hochgradig romantisch, nahezu kitschig romantisch inszeniert. Noch immer im Musical wie im Film kann man Glindas Reaktion darauf, von Fiyero für Elphaba verlassen zu werden, weniger als Schmerz über das Verlassenwerden interpretieren, sondern als Schmerz darüber, dass sie selbst nicht Figuero ist, dass sie eben nicht den Mut hat, sich für Elphaba zu entscheiden, dass sie, wenn sie Figuero in die Augen schaut und sagt, er liebt sie, auf einmal sich selbst erkennt. Kurz darauf singt Linda ihr neues Solo, Girl in the Bubble, in dem es nur darum geht, sich von dem schönen Schein zu verabschieden und aufzuhören, eine Lüge zu leben. Ohnehin hat sie Figuero, der abgeführt und gefoltert wird, arg schnell vergessen. Also, ne, das kann man ja sagen, Elphaba ist immerhin damit beschäftigt, alles zu tun, um ihn irgendwie zu retten, während Linda sich erst wieder an ihn erinnert, wenn sie später bei Elphaba ist und diese ein Kleidungsstück von ihm hält. Die markanteste Szene jedoch für mich ist wohl die, wenn sich Elphaba und Glinda am Ende gegenseitig sagen, I love you. Und ich muss sagen, es fühlt sich wirklich wie ein himmelweiter Unterschied an, ob man den Film im englischen Original sieht und eben beide I love you sagen oder im Deutschen, ich hab dich lieb. Da liegt einfach eine andere Bedeutungsebene drin und ich finde es schon bezeichnend, dass im Deutschen das freundschaftliche Ich hab dich lieb gewählt wurde, statt das deutlich tiefere Ich liebe dich. Glindas Gesicht in dem Moment spricht Bände. Da ist ein Gefühl von endlich höre ich es oder endlich kann und werde ich es aussprechen. Und last but not least entscheidet sich der Film mit einem Cut von Elphaba und Glinda zu enden. Einem Cut, in dem beide in Schwarz und Weiß auf der Wiese sitzen wie ein frisch getrautes Ehepaar. Der Film lässt also keine Zweifel daran, was die zentrale Beziehung der Geschichte ist. Ganz ehrlich, wenn wir dieselbe Inszenierung mit einem Mann und einer Frau sehen würden, würden die wenigsten zögern, das als Liebesgeschichte zu lesen. Und führen wir uns das alles vor Augen, kann man Glinda den Kuss wohl verzeihen. Man kann sagen, sie war eben noch nicht so weit. Sie hat den ganzen zweiten Film gebraucht, um zu verstehen, was ihre wahren Gefühle sind. Und alles vorher war eben ein Handeln für den schönen Schein, vor den anderen, vor Figuero, vor sich selbst. Eine Performance. Ich fand diese Achterbahnfahrt der Gefühle, durch die mich Wicked jetzt geführt hat, hochgradig interessant, was meine Wahrnehmung und Gefühlswelt als lesbische Frau betrifft. Wie wichtig mir offensichtlich Identifikation und Repräsentation sind und dass das auch okay ist. Es ist klar, dass wir als queere Menschen, aber auch einfach als Menschen uns selbst da draußen suchen, dass wir uns wiederfinden wollen. Wir brauchen das für uns und auch für andere, die uns andernfalls nicht wahrnehmen würden. Ich fand mich in einem interessanten Zwiespalt, der aber einfach so echt ist wie das Leben selbst. Ich kann Wicked lieben und ein bisschen enttäuscht sein. Ich kann mich in Glinda sehen und auch das andere in ihr erkennen. Queere Lesarten bleiben wichtig in dieser Welt, die zumeist eben die Mehrheit adressiert. Wie Elphaba in Defying Gravity den Mut hat, ihre eigene Überzeugung zu verfolgen, so schafft auch die queere Community sich eben ihre eigenen Räume, trotz aller heteronormativer Grenzen. Ich weiß, dass nicht alle queere Menschen Wicked so lesen wie ich, und das müssen sie auch nicht. Aber meine Reaktion zeigt, wie tief solche Geschichten in unsere Identität hineingreifen können, wenn wir uns in ihnen wiederfinden oder eben nicht. Übrigens, zum Abschluss. Ich habe mich nämlich nun erstmals lustigerweise gefragt, was wird denn eigentlich aus Glinda jetzt? Jetzt, nachdem Elphaba dann fort ist und Glinda verstanden hat, was sie eigentlich fühlt und wer sie ist. Ja. Also in Lyman Frank Baums letztem Buch der originalen Oz-Bücher, Glinda von Oz von 1920, erfahren wir, dass Glinda in einem Schloss im Süden wohnt, wo ihr 100 der schönsten Frauen von Oz zu Diensten sind. Ich denke, um Glinda müssen wir uns keine Sorgen machen. In diesem Sinne, schaut euch Wicked an und wagt weiterhin einen queeren Blick auf die Dinge.